Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze.
Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Wer die Shortcuts regelmäßig hört, der weiß, dass ich mir ab und an auch gerne sehr persönliche Gäste einlade. Nicht deshalb, weil diese Menschen und ihre Arbeit mich in meiner Jugend maßgeblich geprägt haben. Einer dieser Menschen ist Professor Christian Bruhn, ein Mann, dessen Melodien deutsche Musikgeschichte geschrieben haben und dessen Kompositionen für Serien wie Captain Future in die Popkultur eingegangen sind. Künstler wie Daft Punk könnte ich mir ohne Christian Bruhn und Captain Future kaum vorstellen. In den nächsten rund 45 Minuten spreche ich mit ihm in diesem Telefoninterview über einige seiner über 2500 Stücke, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie er mit seiner Arbeit die Fernsehkinder der 80er Jahre beeinflusst hat und welches seine komplexeste Komposition fürs Fernsehen war. Kleiner Spoiler, es hat etwas mit Piraten zu tun. Und nicht vergessen, zahlreiche Tipps fürs Kino und zum Streamen findet ihr in der aktuellen Cinema im Handel, ebenso wie Interviews und Reportagen rund um das Thema Filme und Serien. Und wer noch ein bisschen tiefer in die Welt von Christian Bruhn eintauchen möchte, dem empfehle ich die Doku Meine Welt ist die Musik. Die soll, oder die gab es schon mal im Kino, nämlich Anfang 2019, die soll aber 2022 noch einmal in die Kinos kommen. Und wenn ihr dann die Gelegenheit habt, diesen Film zu sehen, auf jeden Fall wahrnehmen. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Professor Christian Bruhn.
Lieber Professor Bruhn, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Es ist mir eine große Ehre, Sie heute begrüßen zu dürfen, denn Sie haben den Soundtrack meiner Kindheit komponiert. Das hören Sie wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, oder?
Nein, gewiss nicht, nein. Das ist ja alles so in den 80er geschehen, also gute 40 Jahre her. Guten Tag übrigens.
Ja, aber es ist noch sehr präsent und genauso wie Ihre Musik noch eigentlich immer weiter gespielt wird. Ist Ihnen eigentlich bewusst, wie Sie eine ganze Generation von Fernsehkindern mit Melodien von Tim Thaler, Patrick Pacquart und Captain Future geprägt haben?
Ja, das weiß ich, weil ich nach wie vor wöchentlich mehrere E-Mails bekomme von inzwischen natürlich erwachsen gewordenen Menschen, die genau das mir mitteilen. Und sie glauben nicht, das freut einen mehr als jedes Gut und Geld, weil das ist die menschliche, persönliche, direkte Zustimmung, Anerkennung, das ist für einen Künstler das Allerbeste.
Was steht in diesen E-Mails, die Sie bekommen?
Ja, das ist eben der Soundtrack der Jugend war, dass die Musik besonders schön fanden, die Fans, die Hörer, die Zuseher und dass die Musik sich irgendwie von anderen Musiken positiv unterscheidet. Ja, ich bin ja kein Sonderling, aber meine Musik ist immer ein bisschen besonders gesponnen. Also ist nicht der Mittelweg immer. Ne?
Ist nicht, es ist nur so ein Mittelweg wahrscheinlich von etwas Schweres zu machen, aber dabei leicht zu wirken, oder? Auch dass es auch genug.
Ja, es ist. Ich komme ja von der Klassik und ich komme vom Jazz. Und wenn das zusammenkommt, dann kommt eben ein bisschen mehr raus als nur reiner Pop. Ne? So drücke ich es mal aus, ja.
Sie haben im Laufe Ihrer über 70-jährigen Karriere 2500 Stücke komponiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und allein für Marie Mathieu über 100 Chansons. Wie schwer war es so, wenn Sie zurückblicken dabei, oder ist es heute auch noch, Sie komponieren ja noch immer, sich nicht zu wiederholen?
Das ist das Problem, habe ich eigentlich nicht gehabt. Wir haben 12 Noten, wenn Sie da das Fakt sehen, die Listen lassen sich in unzähligen Kombinationen zusammenstellen. Und mir ist auch lieb, wenn die Zeile zuerst da ist, dann fällt mir auch die Zeile etwas ein. Und das ist dann immer sowieso anders als die vorherigen Zeilen, verstehen Sie? Mich selbst plagiiert habe ich. Kann ich mich nicht erinnern, das getan zu haben.
Es ist manchmal so, wenn einem vielleicht auch gar nichts einfällt zu irgendeinem Thema, was man vorgegeben bekommt, ob es jetzt ein Schlager ist, ob es jetzt eine Jazzkomposition ist oder halt auch eine TV oder eine Serie bzw. ein Fernsehfilm, ist es dann manchmal schwer, nicht zu sagen, ach, eigentlich habe ich schon mal sowas Ähnliches gemacht, ich gehe nochmal zurück und höre mir das nochmal an, um es nochmal neu vielleicht zu arrangieren?
Es ist so, also Sie müssen unterscheiden zwischen Illustrationsmusik und Schlager. Wenn man einen Hitschlager hat, wie Liebeskummer lohnt sich nicht, dann sollte die Folge etwas ähnlich sein. Und das war sie bei Christian Nien nach Mitternacht. Das war ziemlich derselbe Beat, das war ziemlich derselbe Stil, aber natürlich eine andere Melodie. Im Film ist es so, grundsätzlich, wenn es fröhlich ist, ist es Dur, wenn es traurig ist, ist es Moll-Tonart. Ja. Und da ist man ja durch die Bilder so beeinflusst, dass ganz von selbst etwas Neues entsteht. Das ist also die Kiste bei der Mireille Mathieu, da haben wir das Pariser Kiste genannt, weil wir sehr viele Lieder zunächst mal über Paris und Umgebung und Avignon gemacht haben, Pariser Tango und was weiß ich alles. Da waren die Themen, die Hauptsache und die Musik war natürlich etwas gallisiert, französisiert. Ja. Im Film kommt was Neues.
Wir haben gerade von den Bildern gesprochen. Meinen Sie die Bilder, die sich bei Ihnen im Kopf manifestieren, wenn Sie komponieren? Oder meinen Sie die Bilder, die Sie sehen, die schon gedreht sind, die Sie unterlegen müssen?
Ich meine die Bilder, die der Regisseur mir vorlegt und von denen er erwartet, dass ich seine Stimmung verstärke. Die Musik ist ja beim Film emotional und die hilft, die Sache rüberzubringen. Die verstärkt die Intentionen des Regisseurs. Die dient sozusagen. Aber da ich gleichzeitig ein optischer wie ein Augenmensch bin, rede ich natürlich von den Bildern, die der Regisseur gemacht hat.
Sie haben auch Melodien für Serien komponiert, ohne etwas gesehen zu haben, oder?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur für Captain Future ein Thema verwendet, was ich eigentlich für was anderes angeboten hatte, was aber nicht genommen wurde. Das war mit Hörnern, das war irgendein Western, und das war damals noch mit Hörnern ohne die Kantilene und ohne Streicher. Und da habe ich gesagt, ich habe eigentlich dann eine ziemlich gute Melodie für so eine Zukunftsvision, Captain Future. Und dann habe ich es völlig umgearbeitet und habe es dafür genommen und siehe, es ist ein Kultsong daraus geworden.
Der ganze Soundtrack. Also es ist ja nicht nur die Titelmelodie von Captain Future, sondern die Teilstücke, die da kommen, mit denen man auch immer heute ja noch verschiedene Szenen assoziiert. Das ist ja schon an sich ein Geniestreich, das überhaupt hinzubekommen.
Weil das eben so eine Mischung aus Pop, Jazz, Disco und die Musiker war und die Musiker hatten verhältnismäßig Freiheit, durften auch mal ein bisschen improvisieren und so und auch anbieten. Im Schlager ist die Partitur fertig, da liegt die Bassstimme fest und da liegt alles fest. Ja? Gerade bei Captain Future haben wir uns die Freiheit genommen, gleichzeitig zu spielen, gleichzeitig ein wenig zu gestalten.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ursprünglich aus der Klassik kommen, beziehungsweise aus dem Jazz.
Ja, beides. Also ich habe Musik studiert, habe natürlich mit klassischem Klavier angefangen und Instrumentation, Harmonie, der Kontrapunkt. Und dann kam mit dem entsprechenden Alter kam dann der Jazz dazu. Also es ist für mich die ideale Mischung.
Wie war der Übergang für Sie zur, ich nenne das mal Unterhaltungsmusik, also zum Schlager? War das?
Ich hab mich zum Leidwesen vor allen Dingen meines Vaters, immer schon für Schlager, für Pop und für Big Band Musik und für Gesang und auch alte Schlager interessiert. Und also ich hatte immer ein Herz für auch ganz einfache Musik.
Also es musste nicht ganz verkopft sein, ganz viele Wendungen noch in der Musik haben, sondern auch klar für den, ich sag mal, für die Masse, die zu bewegen.
Es ist ja die Hauptsache in der Musik ist nach wie vor die Melodie. Heute haben wir zwar ganz kurze Melodiestückchen, Phrasen, ja, die sich unendlich wiederholen. Früher waren die Melodiebögen etwas länger, aber die Notenfolge an sich, die Melodie, ist nach wie vor das Wesen der Musik an sich.
Wurde man damals als sie angefangen haben, von der Klassik und Jazz auch Schlager zu komponieren, wurde man als Unterhaltungsmusiker manchmal ein bisschen belächelt?
Also zwei Stadien. Mein Vater verstand den Jazz nicht und missbilligte meine Arbeit im Jazz. Und als ich dann Jazzer war und meine ersten Schlager, dann war ich der Schnulzenhuber, dann war ich der Verräter. So wie Nat King Cole, als er Mona Lisa zum ersten Mal sang. Der große Jazzpianist und Jazzsänger. Und dann endlich mal ein bisschen Brot verdiente mit dem Schlager Mona Lisa.
Aber das ging ja dann ziemlich schnell. Also bis sie dann auch, dass sie Geld verdienen konnten mit Schlagern, da hatten sie ja eigentlich einen ganz guten Einstand, oder?
Ja, ich habe 60 habe ich mein erstes Erfolgslied war Midi Midi Net für Cornelia Frobes. Und 62 habe ich dann die Schlagerfestspiele in Baden-Baden gewonnen mit zwei kleinen Italiener. Ich bin ja in Österreich aufgewachsen und habe ein großes Herz für die österreichische Volksmusik. Das hat mir immer geholfen. Also ich habe keine Widerstände, ich habe keine Schubladen, ich habe keine Balken. Ja, ich finde Rudi Nordseewellen finde ich so schön, La Paloma finde ich wunderbar und die G-Moll-Symphonie von Mozart finde ich auch wunderbar.
Es ist ja auch so, dass ein Schlager wird ja auch heute noch immer gerne belächelt als, ich sag mal, Rumtata-Musik und man schwelgt und sowas. Aber wenn man sich ihre Lieder anguckt, auch gerade, sie hatten gerade zwei kleine Italiener erwähnt, gesungen von Conny Frobes, da geht es ja auch um Migration, also es geht um die Gastarbeiter, die hierher gekommen sind und ihre Heimat vermissen, richtig?
Ja, mein einziges Leid, das war das erste Gastarbeiterlied, 10 Jahre vor Griechischer Wein. Und Griechischer Wein ist das größte Gastarbeiterlied und 1000-mal besser als meins. Das muss ich hinnehmen, aber da bewundern für mich das Wichtigste ist, bin ich einfach ein ganz großer Bewunderer von Udo Jürgens und von Griechischer Wein.
Es ist denn so, also wenn man ihre Songs, die kennt man alle, also zwei kleine Italiener haben wir gesagt, ein bisschen Spaß muss sein, Roberto Blanco und Wunder gibt es immer wieder, gesungen von Katja Epstein. Aber im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen haben sie, so ist das mein Eindruck, auch über die Jahre nie die Öffentlichkeit gesucht.
Naja, ich bin nicht publikumsscheu, aber ich war auch in verschiedenen Sendungen. Nur ich muss mich, ich brauche keinen Agenten, der meinen Namen publik macht. Und für mich ist tatsächlich die Musik die Hauptsache und auch nicht der, ich habe Kollegen, die sagen, der Erfolg ist die Hauptsache. Für mich ist nicht der Erfolg die Hauptsache. Ich bin zufrieden, wenn mein Beruf mich ernährt und wenn ich Musik machen kann. Und ich bin ja der Vielfältige. Ich habe ja Werbemusik gemacht. Ich habe Chansons, ich habe schwierige Themen behandelt. Ich habe Heine vertont mit Katja Epstein. Ich habe eine anspruchsvolle Filmmusik gemacht. Für mich ist die Musik ein Riesenkreis, ein Riesengebiet, in dem man eigentlich alles machen kann. Und das ist das, was einem so viel Freude macht.
Sie haben gerade die unterschiedlichen Musikrichtungen erwähnt. Wie stellt man sich darauf ein, auf andere Musikrichtungen?
Das habe ich eigentlich schon. Das ist schwierig, das ist eine schwierige Frage, weil die stellt sich für mich nicht. Für mich ist die Musik wie ein Farbenkreis oder so. Und mehr oder weniger habe ich jede Art von Stil eigentlich in mir. Ich kann Ihnen auch eine Fuge schreiben, ich kann Ihnen auch ein Streichquartett schreiben. Nur, ich bin natürlich der, den man den Melodienmacher nennt und der die Melodien dann instrumentiert. Ja. Also die sich umstellen, ein Synthesizer ist ja nur ein weiteres Instrument. Ja. Schauen Sie, ich habe Klavier, Akkordeon. Ich kann auch Vibraphon spielen, weil es genauso angeordnet ist. Bin nur natürlich nicht so geschickt auf dem Vibraphon. Also wie gesagt, das war nicht das Problem. Im Gegenteil, Synthesizer mit dem neuen Klang, der eben nur vom Synthesizer hervorgebracht wird, der hat einen ja wieder angeregt.
Also das heißt, wenn auch neue Instrumente auf den Markt kommen, also auch neue Keyboards mit neuen Einstellungen, Sie gehen nach wie vor da rein und arbeiten sich auch rein, um auch neue Töne rauszukitzeln aus diesen neuen Sachen?
Ja, also ich bin nicht besonders technisch begabt. Also ich benutze die Sounds, die angeboten werden, und die mische ich, ja. Und natürlich kann ich die Hüllkurve verändern und den Ansprechwert. Und interessant ist, dass man eben bei den heutigen, wenn man einen Krimi macht oder so, dass man Geräusche erzeugen kann, die ein klassisches Instrument nicht herbringt, ja. Also die dann dadurch noch unheimlicher oder beklemmender wirken.
Was macht Ihnen am Musikmachen am meisten Spaß?
Bei der Fernseh- und Unterhaltung, Illustrationsmusik, dass ich verhältnismäßig frei bin. Und dass ich, wenn ich mit dem Regisseur einigermaßen übereinstimme, mich auf dem Gebiet der Musik doch sehr vielfältig bewegen kann. Im Schlager macht mir Spaß, den Text zu vertonen, mitzutexten. Ich habe sehr viel Bestandteile der bekannten Lieder sind auch von mir mitgetextet, weil Ralf Siegel und ich sind der Meinung, dass der Text wirklich zu 50% wichtig ist und dass man gar nicht genug mitarbeiten und den Text schätzen kann.
Gab es auch schon, dass Sie Texte abgelehnt haben für Ihre Melodien?
Natürlich, man kriegt natürlich Texte eingeschickt. Und nicht jeder Bürger ist ein begabter Textdichter, ja. Und wenn er eben dann nur die Oubliados, also die Phrasen sammelt, die schon in anderen Texten vorkommen, dann entsteht ja nichts Originelles, ja. Und dann schreibe ich sehr nett zurück. Ja.
Sie sagten vorhin, dass Sie nie den Drang hatten, erfolgreich zu sein. Dass es darum ging, dass man natürlich Geld verdient, dass man davon leben kann.
Ich habe schon, erstens freut man sich über den Erfolg. Meine damaligen älteren Kollegen, Heinz Gietz, Werner Scharfenberger, ich habe nur gesagt, das kann ich auch, was ihr macht. Also ich stoße jetzt in eure Reihen. Ja. Also natürlich, das stimmt, wollte nicht keinen Erfolg haben, aber mir hat das Musikmachen immer noch mehr Spaß gemacht. Ja. Deswegen habe ich auch nicht 24 Mal beim Eurovision Festival mitgemacht. Wunder war Nummer 3 und in Amsterdam 70 und die Italiener rutschten damals von selbst rein. Ich habe mich mehrfach, aber es hat nicht immer geklappt natürlich.
Aber es war auch, wenn es geklappt hat, war es gut, wenn nicht, war es auch in Ordnung für Sie. Das war nicht kein Druck.
Ja. Wie gesagt, Musik machen war das Richtige.
Haben Sie jemals den Druck verspürt? Also zu sagen, okay, jetzt hatte ich einen Nummer 1 Hit, jetzt hatte ich einen Nummer 2 Hit, denn die nächste Komposition muss genau da wieder hin?
Ja, nur das klappt meistens nicht. Man kann sich so viel vornehmen. Ja. Zum Beispiel Heidi, das hat die Plattenfirma hat gesagt, ja, das ist doch ein Riesending. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Ja. Also ich habe natürlich ein Opening für die Fernsehserie und ich habe mein Bestes gegeben, volkstümlich mit Jodlern und zweistimmig aber dass das so ein Ding werden würde und die heimliche Schweizer Nationalhymne, das habe ich nicht gewusst.
Also das heißt, wenn Sie jetzt in die Schweiz fahren, werden Sie noch mit Heidi begrüßt? Nein.
Ja, die wissen ja nicht, dass es von einem Preußen ist.
Können Sie so ein bisschen sagen, also wir sind ja auch, das haben wir vorhin mit Captain Future ja auch gesagt, jetzt sind wir bei Heidi, Vicky war ja auch noch, wie sind Sie da mit in Berührung gekommen, dass Sie, also mit dieser asiatischen Kunstform oder der Zeichentrickkunstform?
Das war das Haus, die Filmproduktion, Weilandkirch, der erste Auftrag war, also ich habe schon, 1962 habe ich schon Spielfilme gemacht mit Schlagern. Und Ende der 60er, Anfang 70er kam dann allmählich, dann das erste war Tim Thaler. Tim Thaler lag nahe, weil ich mit dem Dichter Krüß befreundet war, der sein erstes Buch bei meinem Vater verlegt hat. Und der Krüß hat mich wohl als Komponisten dem Produzenten vorgeschlagen. Und da das ein ziemlicher Erfolg wurde, die Komposition, habe ich dann für TV60 Burgemeister auch eine Menge Serien gemacht.
Und wie sind Sie damals auf diese, also wirklich doch für damalige Verhältnisse fremde Zeichenkunst zugegangen? Also war das für Sie sehr schwierig, sich darauf einzulassen am Anfang?
Nein, Man hat ja als Kind auch schon Cartoons geschaut, dass das dasselbe, nur dass sie jetzt bewegt waren. Man muss sich nur vorstellen, dass die Animes, die Menschen genauso oder beinahe genauso berühren wie lebende Bilder, wie nicht gezeichnete, sondern gefilmte Bilder. Da stellt man sich drauf ein und wenn Captain Future ein moralisch unantastbarer Mann und der kriegt eben dann auch eine moralisch unantastbare Melodie.
Wie gab es damals Vorgaben der produzierenden Studios aus Japan?
Nein, es war nur die japanische Musik, die war zu japanisch. Die wäre hier nicht angekommen. Die war gar nicht schlecht. Es war sogar für Captain Future war das eine sehr angejatzte Musik, aber sie war nicht so. Sie hatte nicht das Ausrufezeichen, was meine Titelmusik hat. Nicht? Also, sie waren vielleicht nicht so originell oder. Also, es wurde generell Musik, die aus Japan kam. Heidi hatte ja auch eine japanische, sogar japanische Jodler, wurde ja auch ausgetauscht in europäische Musik. Leider in jedem Land verschieden, was etwas traurig war. Also auch Captain Future hatte in jedem europäischen Land eine andere Musik.
Ich erinnere mich da gut an die italienische Variante Capitan Futuro. Mhm. Das war auch wenig kosmisch. Das hatte mit ihren wirklich interstellaren Klängen sehr, sehr wenig zu tun. Bei Captain Future, was mich dann halt einfach auch so ein bisschen interessiert ist, gab es da Inspiration, wie Sie da rangegangen sind an so ein Weltraummärchen?
Nein, ich meine, ich kannte natürlich die Bilder, ja. Und es gibt ja, der Synthesizer produziert ja verschiedene Sounds, die ganz genau astromäßig sind, ja. Man kann also dieses, was weiß ich alles, das kann man hervorragend dafür einsetzen, unter der Musik und auch als Teppich unter den Dialogen. Da ist der Synthesizer von großem Vorteil gewesen. Das wären Sachen, die hätte man mit einer Geige nicht produzieren können. Ja.
Aber Sie haben auch einige Tracks von dem Soundtrack, also von den unterschiedlichen Szenenmelodien, auch im Orchester eingespielt, richtig?
Ja, das waren fünf, waren die besten Musiker, die es in Deutschland gibt. Und das war alles in der Hand gemacht. Wir haben nur die Synthesizer draufgesetzt dann. Ja, damit eben dieser Mischsound von Live-Schlagzeug, Live-Bass, Live-Gitarre und Live-Keyboard zustande kommt. Und das ist also der Rhythmus, das ist alles handgemacht. Das kam erst später, dass man auch das Schlagzeug vom Computer nahm, das kam erst später.
Haben Sie mit Christian Alvert eigentlich mal über die geplante Real-Verfilmung gesprochen? Weil er hat ja die Rechte an Captain Future.
Christian Alvert hat vor gefühlten 10 Jahren die Rechte erworben. Dann habe ich bis auf einen Trailer, wo gleich die zweite Harmonie falsch ist, was mich irrsinnig ärgert. Der Trailer ist sonst ganz gut gemacht. Nie wieder was gehört. Also ich weiß nicht, ob das noch akut ist. Den Trailer gibt es noch.
Ja, der Trailer sieht fantastisch aus.
Aber die zweite Harmonie ist G-Moll 7 statt S-Dur über F. Und das ist natürlich ein derartig wesentlicher Unterschied, dass der Kollege das entweder absichtlich vermieden oder nicht gehört hat. Dass sowas ärgert einen wirklich.
Wie stehen Sie allgemein zu Remixen Ihrer Melodien?
Es gibt ja von Hammerstein oder von, gibt ja auch von Captain Future unzählige. Nur, ich meine, was soll es, wenn zunächst 32 Takte Schlagzeug erklingen und dann kommt ganz im Hintergrund ein bisschen Thema und dann kommt wieder Schlagzeug. Es gab auch eine ganzes Album, Captain Future Reanimated. Da habe ich gleich gesagt, das heißt wiederbelebt. Das muss man nicht wiederbeleben, ja. Wirklich nicht. Aber es ist dann auch nicht gelungen, ihn wieder zu beleben, weil er eben nicht wiederbelebt werden musste, weil die Originalaufnahme doch besser ist.
Ja. Wenn ich mir auch noch Ihr Oeuvre so angucke, wir hatten ja schon einige Titel erwähnt, also von Vicky, Heidi, Sindbad, Tim Thaler, Silas, Manny der Libero, Jack Holborn, eins meiner absoluten Lieblingsstücke, dieses Orchestrale, dieses wirklich, da hat man das Gefühl, auf dem Schiff zu sein und auch hat man so den Geist der alten Piratenfilme. Und da auch natürlich sowas wie Die Wicherts von nebenan. Da oute ich mich jetzt als Fan dieser Serie. Meine Lieblingsfamilienserie aus den 80ern. Das ist Man muss ja auch mal so seine Leichen im Keller haben, was die eine oder andere Serie anbelangt. Welche dieser Arbeiten war die komplexeste für Sie oder am schwierigsten zugängliche?
Die Jack Holborn war natürlich das herausforderndste Werk mit Symphonieorchester von 50 Mann und einer Musik, die teilweise wirklich an die Grenze des Verständnisses des durchschnittlichen Publikums geht. Ja, das ist so ein bisschen wie Gustav Holst. Also da sind schon sehr schrille Dissonanzen vorhanden. Das macht eben dem gestandenen Musiker wie mir, macht es schon Spaß. Also das war schon sehr interessant, dass ich da mal endlich zeigen konnte, was ich eigentlich drauf habe, dass ich eben auch für großes Orchester schreiben kann.
Wie lange haben Sie da an dieser Arbeit gesessen?
Ein paar Wochen, ja. Ich musste ja teilweise den Film abstoppen und dann musste ich mir dort, das geht nicht ganz so schnell wie ein Schlager, weil man ja ich arbeite gar nicht am Flügel, ich arbeite am Schreibtisch. Ne? Und da kommen die Themen so nach und nach, kommen sie dann ins Notenpapier. Ne? Die Musik in meinem Kopf wird zu Noten.
Man kennt dann in der Regel immer Komponisten, die am Klavier rumklimpern und dann sagen, oh, das stimmt.
Nee, wirklich nicht. Also ich habe, wenn ich mit dem Textdichter gearbeitet habe, dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und immer wieder dasselbe vorgespielt. Aber heute, ich habe immer schon, ich habe gern auch fertige Texte dabei, dann kritzel ich neben den Text die Noten. Und wenn nur die Zeile da ist, dann mache ich eventuell die zweite Zeile oder sogar den halben Refrain dazu. Und aber das meiste nicht, wenn ich allein bin, nicht am Klavier.
Gibt es da von diesen Melodien oder auch andere, die Ihnen einfallen, Stücke, wo Sie sagen, eigentlich schade, dass die nicht den Stellenwert haben, den sie haben sollten?
Ich habe jetzt zu meinem 87. Geburtstag, staunen Sie mal ein bisschen.
Das tue ich allerdings.
eine Dreier-CD gemacht, die heißt My Favorites. Und da sind meine Hits so gut wie nicht drauf, sondern da sind nur Stücke drauf, die ich besonders schätze. Es sind auch einige Schlager drauf, Er ist wieder da. Und natürlich auch Captain Future, aber eben auch eine Menge Unbekannte, die ich einfach für mich persönlich für besonders gelungen halte. Zum Beispiel Sonntag im Zoo von Michael Schanze, ja, das ein bisschen Beatles-mäßig ist.
Das ist ein super Song, der hat ja so ein bisschen was Beatle-artiges, der hat einen sehr, sehr lebensfrohen Song, ist das, ne?
Genau, und da habe ich eben jetzt mal alle aus meinem Riesen-Repertoire zusammengestellt, was mir besonders gefällt. Es sind auch eine Menge Stücke dabei, die ich selbst gesungen habe und die teilweise auch gar nicht veröffentlicht sind. Ja, also das ist sozusagen eine Abschiedsgabe an die Menschheit von mir.
Also aber schon ein perfekter Tipp für Weihnachten, sich diese Dreierbox zu holen, My Favorites von Christian Bruhn.
Die ist gar nicht, die werde ich nicht veröffentlichen können. Aber das Typische ist, es sind die einfachsten Stücke sind zu Hits geworden und je komplexer es wird, desto weniger Hit wird es. So.
Woran liegt das? Weil diese komplexen Sachen nicht ins Ohr gehen so schnell?
Die sind zu anspruchsvoll, zu kompliziert, wie das Wort sagt. Ne? Also von meinen Fernsehmusiken hat am wenigsten Anklang oder sagen wir mal Zuspruch gefunden Jack Holborn, weil das ist einfach zu schwierig für einige.
Für alle, die Jack Holborn noch nicht kennen, bitte unbedingt reinhören. Da gibt es auch sehr schöne, und nicht nur den Titeltrack, da gibt es ja auch noch sehr viele andere Sachen da in dieser Serie mit Patrick Bach. Lohnt sich auf jeden Fall. Können Sie jeder Musik etwas abgewinnen?
Leider nicht.
Was heißt leider?
Ja, ich bin zum Beispiel ich kann Herrn Richard Wagner überhaupt nicht leiden. Ich kann wirklich, ich hätte 1000 Argumente, warum ich sie nicht leiden kann. Und ich könnte das auch begründen. Ich nenne Wagner immer die Unterhaltungsmusik der gebildeten Stände. Das ist sehr geschickt instrumentiert. Wir haben alle ungeheuer von seiner Instrumentationskunst gelernt. aber ich tue mich ausgesprochen schwer. Und es gibt ein paar Kollegen aus der früheren Zeit, wo ich die Operetten nicht so schätze. Dafür schätze ich zum Beispiel sehr den Vogelhändler von Karl Zeller oder die Dollarprinzessin von Leo Fall. Ja, Sie sehen also, wie weitreichend ich zurückgehe in meinem Geschmack.
Und was ist mit modernerer Musik?
Wenn es die Harmonie verlässt, ich halte die 12-Ton-Technik eigentlich für einen Irrtum. Ja, sind ja auch nur inzwischen 0,3%, die dann noch ins Konzert gehen. Ich kann es analysieren, es wird mir auch, ich kann es auch anhören, aber ich halte es für nicht den richtigen Weg. Es ist konstruiert, es ist kühl, so wie Adrian Leverkühn in Dr. Faustus von Thomas Mann. Also das ist die 12-Ton-Technik. Und das führt. Und die Sänger kriegen Stimmen vorgelegt, die kaum zu singen sind, weil sie so schwer sind. Und dann singen sie falsch. Ja, was soll's dann? Ja. Also ich tue mich schwer mit Musik, die unsere, ich kann beinahe sagen, göttliche Harmonie, unser göttliches Harmoniesystem vollkommen verlassen.
Wenn wir über Hip-Hop sprechen, wenn wir über Techno sprechen, haben Sie da einen Zugang zu? Oder?
Das ist okay, das ist alles wunderbar. Das ist ja sinnlich, das ist ja auch bejahend und das ist ja ist nur eine andere Form. Wir haben das Problem, dass natürlich früher hatten wir 10.000 bis 20.000 GEMA-Mitglieder, heute haben wir über 70.000. Das sind natürlich nicht alles kleine Beethovens. Und die haben alle kleine Computer, wo sie alle kleine Melodien und kleine Stückchen machen können. Ja. Aber wir Fachleute sprechen von Erfindungshöhe. Und daran mangelt es natürlich manchmal, nicht wahr?
Sind Sie der Meinung, dass wenn man Musik machen will, muss man auch Noten können, muss man sie lesen können und muss man den Zugang auch zu den alten Meistern haben, um zu wissen, woher Sachen kommen?
Nein, das meine ich überhaupt nicht. Es gibt ganz, Francis Lay war ein absoluter Amateur und hat wunderbare Sachen geschrieben. Peter Maffay kann natürlich keine Noten. Nein, Noten muss man überhaupt nicht können. Man muss auch nicht mal richtig singen können. Es gibt Rocksänger, die ja mehr, also im Gegensatz zum Opernsänger, das muss überhaupt nicht sein. Man muss keine Noten können, man muss musikalisch sein. Da ist ja nur, was die Menschen anspricht, nicht? Was ihnen in die Seele geht, was ihnen möglicherweise, was sie auch tröstet, was ihnen Freude macht. Darum geht es in der leichten Musik. Ja, die leichte Musik ist harmlos.
Gibt es, wenn Sie so gucken, verfolgen Sie auch die Arbeit von jungen Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche, wie die Sachen unterlegen, musikalisch illustrieren?
Ja, natürlich. Ich werde mich jetzt da im Kommentar sehr zurückhalten, weil es nützt ja nichts, Synthesizer anzuwerfen, sich dann noch, meistens sind sie ja heute zu zweit. Der eine macht die Noten und der andere macht das Sounddesign, also die Geräusche. Ja. Und da gibt es natürlich schon Sachen, die, sagen wir mal, sehr, sehr einfach gestrickt sind. Ja.
Sich sehr nach Fließband anhören wahrscheinlich.
Ja, also wo es eben an der Erfindungshöhe mangelt und die zwar die Wünsche des Regisseurs erfüllen, aber für mich emotional nicht ausreichend sind.
Welche Kollegen schätzen Sie? National wie international?
Ja, die Großen aus Amerika natürlich. Also von Ernest Gold bis John Williams natürlich. Das sind Meister, ja. Neuerdings haben wir ja Hans Zimmer. Aber das Ergebnis ist ja auch gut. Also immer wenn die für Musik gilt ja, was ich generell sage. Was Kunst ist, erweist die Zeit. Das heißt, wenn es sich hält, dann war es Kunst.
Aber was ich bei Ihnen, bei Hans Zimmer zum Beispiel mag, ist, dass er experimentiert mit Instrumenten, die ich teilweise gar nicht aussprechen kann und die er auch aus anderen Kulturen ja holt, um einfach neue Klangteppiche auch zu erzeugen.
Ist richtig, aber es bleibt alles mehr oder weniger tonal und deswegen spricht es auch die Menschen noch an. Ja. Also wenn es, sagen wir mal, einfach ausgedrückt zu schräg wird, dann, ich habe manchmal den Fall gehabt, da habe ich bei normalen, also bei Serien und so, das, Herr Bohn, das ist, das klingt zu bedrückend, das können Sie nicht machen. Es ist ja letztendlich, geht es ja alles gut aus. Also ein bisschen sanfter bitte, Herr Bohn.
Ja. Und, wie schwer war es in dem Zusammenhang, Tim Thaler, das ist ja ein sehr melancholisches Titellied, dann plötzlich am Ende, wo alles ja gut wird, dann auch wieder einzusetzen?
Da haben wir uns lange überlegt. Dann haben wir es auf Dur, es war grauenhaft auf Dur. Und da ja 12-mal diese Mollmelodie erklungen war, erklang sie eben einfach auch am Schluss. Es ist ja seine Melodie. Und da er den ganzen Film über traurig war, passt es ja auch am Ende hin. Ja. Also wir haben es wirklich überlegt, aber die Marke war wichtiger. Ja, verstehen Sie? Nicht, die Marke war eben ja, und das ist auch am Schluss, man hätte was eine normale, bombastische Filmmusik am Ende nehmen können, aber es hätte auch wieder nicht zum ganzen Thema gepasst. Also es wurde sehr wohl überlegt und wurde so entschieden.
Hat diese Leidenschaft jemals gedroht nachzulassen im Laufe der Jahre? Gab es mal eine Phase?
Nee, ich habe hier trotz der überaus schlechten Entlohnung der Urheber habe ich hier Spotify und ich bin jeden Tag, irgendwas höre ich mir jeden Tag an Spotify, ob Jazz oder ob eine alte Operette, ob Drunt in der Lobau gesungen von Peter Alexander, ein ganz wunderbares Lied, oder eben neuen Jazz von Gordon Goodwin, diese Superband. Nein, ich bin offen für alles und interessiere mich auch für alles.
Es gab auch nie, wo Sie mal sagten, ich habe eigentlich jetzt mal die Schnauze voll?
Ich habe ein paar, 15 oder mehr Jahre Werbemusik gemacht. Und schließlich musste ich erkennen, dass die Leute stubborn sind, nicht belehrbar. Man bietet drei verschiedene Demos an, Jingles, ja, drei verschiedene Formen, dann nehmen sie den schlechtesten, obwohl der andere ist origineller. Ausnahme ist auch passiert bei Milka oder bei gegen ihrer Zukunft da zu Hause. Am Ende, wenn man mir sagte, die Musik klingt nicht schokoladig genug, da wird man schon stutzig. Also ich habe dann von einem Tag auf den anderen gesagt, nee, das sollst du nicht machen, wenn du es nur wegen Geld machst. Und das habe ich nie mehr gemacht.
Sie haben gerade Spotify angesprochen. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere so viele Veränderungen in der Musikindustrie am eigenen Leib erfahren, auch Übergänge von Medium zum anderen Medium. Jetzt sind wir in der Streaming-Realität angelangt. Und Sie waren ja auch Vorsitzender lange der GEMA. Ärgert Sie das? Wie nutzen Sie Spotify? Kämpfen Sie weiterhin für die Bezahlung und Entlohnung und da vor allem der vernünftigen Entlohnung?
Also zunächst zu den Medien. Ich war ja noch in einer Schallplattenfirma, wo es noch die großen, zerbrechlichen Gutta-Percha-Platten gab. Dann kamen die 45er, dann kamen die LPs, dann kamen die Kassette, da kam die Mini-Kassette, da kam der Walkman, jetzt haben wir die CD, jetzt haben wir das Streaming. Beim Streaming haben die Urheberrechtsgesellschaften total versagt, indem sie im Gegensatz zu den Tonträgerfirmen, die heftig absahnen, wenn sie das zur Verfügung stellen, allerdings die Interpreten auch nur ein Schärflein abgeben. Die Urheber werden mit Krumen, Brotkrumen abgefunden, was ein schieres Unrecht ist. Und mit 87 lässt der Kampfgeist etwas nach, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja. Ich war 18 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA. Da habe ich heftig gekämpft mit allem, was möglich war. Ich muss sagen, sehr erfolgreich ist die GEMA da nicht gewesen. Und auch unsere Schwestergesellschaften auf der Welt, die eigentlichen Erfinder dieser Lieder und die Textdichter und die Verleger sind absolut benachteiligt.
Haben Sie diese Entwicklung kommen sehen?
Am Verkauf von haptischen Tonträgern waren ja, da gibt's ja die direkte Beteiligung. Und jetzt ist eben, jeder kann was uploaden und jeder kann es im Netz abspielen. Und es waren ja, die Auswüchse waren ja am Anfang noch, wie hieß das, Nadel, oder wie hieß das erste Ding, was wieder weg war?
Ja, Napster.
Ja, okay.
Nadel ist gut.
Ich weiß, wer Nadel war, ja. Da, also es ist, man hat die Urheber über den Tisch gezogen. Und das ist bis jetzt nicht verbessert worden. Das bedrückt mich sehr.
Vor allem, wenn man sich anguckt, wer den Markt bei Spotify dominiert und wirklich Geld damit macht als Künstler, sind ja dann doch nur einige wenige, die, und es lässt sich ja auch leicht manipulieren. Ich fand einen Aspekt in der Doku noch sehr interessant, dass sie sagten, sie würden Töne in Farben wahrnehmen.
Ja, das habe ich leider in dem Film geäußert und daraufhin unzählige Anfragen und so. Das hat so einen komischen Fremd, das habe ich jetzt wieder vergessen, den Namen. Eigentlich müsste ich ihn parat haben. Das gibt ganz viele Leute, wo Zahlen oder Buchstaben oder eben Töne gewisse Farben haben. Nur, das sind Einzeltöne, es wird kein Gemälde daraus. Ja? Nur ich verwende zum Beispiel im Computer, wo wir die einzelnen Spuren, da sind bei mir sind die Streicher grün, sind die Gitarren blau, Schlagzeug ist rot, Klavier ist schwarz und weiß, ja. Aber das ist eine Einordnung. Dass also Menschen Buchstaben, Zahlen und Tönen gewisse Farben geben, ist üblich und ist nichts Besonderes und hat weder was das ist einfach so.
Sie sagten gerade, dass, oh Gott, hätte ich das nach dem Motto, ich hätte das lieber nicht gesagt in der Doku, weil ich dann so viele Fragen bekommen habe. Was wollten denn die Kollegen oder die?
Ja, die wollten wissen, ob ich danach komponiere und ob es dann ein Gemälde gibt und ob wie sich die Farben dann mischen. Und ich sage, nein, es sind nur einzeln. Es ist nicht zusammen hat es keine Farbe mehr. Es ist eine schwarz-weiße Farbe.
Wobei, wenn Sie wahrscheinlich Captain Future als Gemälde rausbringen, das wird nochmal ein ganz neuer Kunstzweig werden.
Oh, das würde so bunt wie modernes, abstraktes Gemälde werden. Ja,
gibt es auch einen Markt für. Professor Brut, auf was können wir uns in der Zukunft noch von Ihnen freuen? Sie arbeiten ja nach wie vor.
Ja, ich habe schon in letzter Zeit zwei kleine Werbemusiken gemacht. Ich staune selbst darüber. Sie können nicht mehr auf sehr viel hoffen. Vielleicht werde ich nochmal was Instrumentales los. Für die derzeitige Popmusik bin ich nicht geeignet. Das ist wirklich eine andere Welt. Und da ist meine Welt wiederum zu sehr different davon.
Also, ist das eine andere Welt?
Weil die Lieder sind anders gestaltet und ich komme ja doch, im Grunde ist der Schlager ja eine Folge der Operette, also mit langgezogenen, ich wiederhole mich, Melodienbögen. Und sechsmal oder achtmal eine zweitaktige Phrase zu wiederholen, Hänschen klein, Hänschen klein, Hänschen klein, das liegt mir nicht so, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich meine es nicht böse, es liegt mir noch aber nicht.
Gab
so.
Es Anfragen von auch Bands?
Nein, um Gottes Willen. Ich gehöre zum uralten Eisen und ich bin völlig unverwendbar, ich bin Schrott, ich bin unverwendbar.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Nein, es ist wirklich ich habe ein paar Sänger, Donato Plöger, ein Berliner Entertainer, der macht auf Berlinisch so eine Art Coupés. Das kann ich natürlich noch sehr gut. Dann gibt es ein paar junge Schlagersänger, die wollen Schlager im Stil von 60er, 70er, 80er. Das kann ich auch. Aber ich glaube, es hat wenig Sinn, wenn ich Helene Fischer was anbiete.
Ja? Weil Sie das auch, weil Sie diese Musik auch nicht mögen?
Nein, ich mag sie. Ich finde atemlos grandios auch das Arrangement. Und ich finde vor allen Dingen, bitte hackt doch nicht ewig auf der Helene Fischer rum. Das ist eine großartige Sängerin. ich weiß Bescheid, ich kann das beurteilen, die kann wirklich singen. Glaubt's mir, Leute. Mir
geht es nur so ein bisschen um den Schlager, weil es doch wirklich sehr, sehr gleich anhört. Also es geht gar nicht um Helene Fischer, sondern auch bei vielen anderen. Es ist in der Tat, wie Sie sagen, immer gleich aufgebaut. Und der Beat ist auch austauschbar.
Ja, es ist im Grunde Volksmusik mit etwas Rhythmus.
Das ist perfekt. Und darf ich noch fragen, welche zwei Jingles Sie gemacht haben? War das sehr schokoladig oder?
Nein, das eine war ein Medikament und das andere war für ein Hotel. Ja.
Okay. Was ist Ihr liebster Werbejingle, den Sie je komponiert haben?
Schwierig. Wahrscheinlich doch Milka, weil auf den Satz Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, eine einigermaßen singbare Melodie zu machen, war dann doch sehr befriedigend.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Professor Borun. Es war mir eine Ehre. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Ihnen über so vielfältige Themen zu sprechen und wie Sie an Musik rangehen, wie Sie Musik sehen, buchstäblich. Sehr viel Freude gemacht. Schade, dass es diese 3er-CD-Box nicht zu kaufen gibt.
Aber wie gesagt, es sind ein paar Sachen, die keiner kennt, weil es eben Demos sind, die nicht veröffentlicht wurden.
Alles klar. Vielen, vielen Dank. Herzliche Grüße nach München.
Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihren Lesern und Zuhörern.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.